Ja, Jan, ich muss dich leider ein bisschen enttäuschen. Das habe ich nicht so herausgelesen aus unserem Predigttext. Also ich werde da nicht so richtig drauf eingehen, obwohl das natürlich alles richtig ist und was wäre sicherlich auch eine Predigt wert. Aber ich kann aus eigener Erfahrung noch beisteuern, ich hatte auch so einen Kollegen, der hat mir sehr, sehr geschadet. Und ich habe über Jahre gebetet, dass der zum Glauben kommt und dass es ihm besser geht und genau versucht, das umzusetzen, was du gesagt hast. Es hat sich nichts getan. Und im Laufe der Jahre musste ich lernen, dass man, wenn man jetzt so betet, eigentlich erwartet, dass sich was tut. Aber das ist gar nicht so, sondern es verändert, dadurch, dass ich bete, verändert es mich auch in meinem Verhältnis. Und ich sehe, dass ich zu Gott gehöre und dass es meine Aufgabe ist, für ihn zu beten. Aber was aus ihm wird, das ist Gottes Sache. Das nochmal so kurz hinterhergeschoben. Kurzpredigt improvisiert. Liebe Gemeinde, es ist nun schon einige Jahrzehnte her, dass ich den Weg zu unserem Herrn fand. Das war damals eine aufregende und spannende Sache. Ich las in der Bibel und viele Dinge waren genau für mich geschrieben. Viele Dinge in meinem Leben erschienen mir plötzlich in einem ganz anderen Licht. Ich war damals viel unterwegs, tagsüber. Ich war Student und hatte entsprechend viel mit anderen Studierenden zu tun. Da war ich ganz froh, wenn ich abends dann meine Ruhe hatte. Meine Ruhe und meinen Fernseher. Internet und Smartphones gab's ja damals noch nicht. Aber TV. Und der ging an, wenn ich nach Hause kam und lief, bis ich zu müde war, um dem noch folgen zu können. Eine herrliche Zeit. Ich genoss die abendlichen Serien, tauchte ein in diese virtuelle Welt. Das schien mir die Erfüllung meines Lebens. Und dann lernte ich Jesus kennen. Das änderte zunächst nichts an meinem Fernsehverhalten. Nur, dass ich nun morgens vor dem Aufbruch zur Uni nicht mehr den Fernseher anschaltete, sondern die Bibel hervorholte. Ich las dort viele Dinge, die ich zunächst nicht verstand. Und ich wurde zunehmend unruhig. Petrus wird gefragt, liebst du mich, Petrus? Und mir schien diese Frage auch zu gelten. Liebst du mich, Axel? Aber klar doch. Wie Petrus war ich davon überzeugt. Aber je mehr ich von der Bibel verstand, desto klarer wurde mir, dass ich zwar Jesus lieb hatte, aber meinen Fernseher doch noch mehr liebte. Kavum. Was für eine Erkenntnis. Aber das gibt's doch gar nicht. Kennen Sie das Gefühl, wenn man plötzlich merkt, man hat was falsch gemacht? Diese innere Unruhe, die einen nicht mehr loslässt? So etwas wie schlechtes Gewissen. Aber niemand anders bemerkt das. Und eigentlich ist nach außen auch alles okay. Aber innerlich zerreißt es einen fast. Will der Herr etwa, dass ich abends nicht mehr fernsehe? Er kann mir doch nicht meine Lieblingsbeschäftigung streitig machen. Unmöglich. Und doch schien es mir eine Frage der Liebe zu Jesus zu sein. Jesus oder der Fernseher? Der Fernseher oder Jesus? Jesus oder... Liebe ich diesen Herrn dann wirklich mehr als alles andere? Ich fühlte, dass Jesus weit mehr wollte als nur den Verzicht auf die eine oder andere Sendung. Dieses Problem sollte endgültig geklärt werden. Mehrere Tage betete ich darüber. Und ich betete eigentlich gar nichts anderes mehr, denn ich wusste längst, das ist die wirkliche Entscheidung für Gott. Nach mehreren Tagen war die Frage nicht mehr, wie viele Sendungen ich dran geben sollte oder wie oft ich in der Woche den Fernseher benutzen dürfte. Nein, es ging ums Ganze. Jesus oder der TV. Also sollte der Fernseher ganz ausbleiben? Aber was nützt an deinem ein Gerät, wenn ich es nicht nutzen kann? Da kam die Antwort vom Herrn. Genau, dir schadet das TV-Gerät, aber es gibt Situationen und Schicksale, da kann die Ablenkung durch ein TV-Gerät nützlich sein. Lass es doch einfach andere entscheiden. TV weggeben? Boah, ey. Nee, das wäre ja so endgültig. Und wieder die Frage in der Bibel, liebst du mich mehr als alles andere, Axel? Ich bin Jesus, dein Herr. Okay, ich tue es. Du bist mir wichtig, Herr. Und wenn du es willst, aber wie war denn das gemeint mit, es soll jemand anders entscheiden? der Pastor könnte vielleicht helfen. Ich also das Gerät ins Auto geladen und zu unserem Pastor Steinbrück gefahren. Der war völlig aus dem Häuschen. Ich habe da ein älteres Gemeindeglied, der hat gerade seine Frau verloren und ist verzweifelt. Der braucht dringend etwas Ableckung. Er ist aber nicht mehr so gut zu Fuß, so dass er viel zu Hause ist. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ein TV-Gerät sehr helfen würde. Aber das kann er sich nicht leisten. Also seit einer Woche beten wir darum. Boah, so toll sich das anhört. Es war mir im Moment aber wirklich egal. Das Gerät war inzwischen wie eine glühende Kohle in meiner Hand und ich musste es unbedingt loswerden. Sollte mir recht sein, wenn der Pastor dafür eine sinnvolle Verwendung hatte. Ich erzählte ihm dann noch, wie ich dazu kam, es ihm zu bringen, und er sagte, oh, das ist ja wie in der Bibel. Wenn dich dein Auge verführt, reiße es aus und wirf es von dir. Ich schaute etwas verblüfft rein. Naja, eigentlich nicht so dramatisch. Ich wusste nur, jetzt steht dieser dumme Apparat nicht mehr zwischen Jesus und mir. Und das war das Wichtigste. Und natürlich hatte Jesus voll recht. Die Abende verbrachte ich dann schon bald in unserer Gemeinde, dem OAC, offener Abend junger Christen, eine Studentengemeinde. Sehr bald schon wurde ich Mitarbeiter und übernahm Verantwortung. Das Fernsehprogramm war vergessen und mein Leben mit einem neuen Sinn erfüllt. Ich kann Ihnen sagen, es gibt nichts Besseres als Jesus. Unser heutiger Bibeltext stammt aus einem kleinen Brief, nämlich aus dem Jakobusbrief. Es ist wohl Jakobus, der Bruder Jesu, gemeint. Es gibt da mehrere und verschiedene Ausleger tüfteln daran rum, wer denn das nun wohl war. Der Autor ist also ganz nahe dran an Jesus. Zunächst aber war Jakobus, wie auch seine anderen Geschwister, Jesus gegenüber sehr skeptisch. Die Familie verstand einfach nicht, warum ihr ältester Bruder so beharrlich den Streit mit dem herrschenden Klerus anstrebte. Erst nach Ostern, als Jesus auch dem Jakobus als Auferstandener entgegentritt, erkennt er die Zusammenhänge. Schon bald engagiert Jakobus sich in der ersten Christengemeinde und wird einer der führenden Leute. Sein Wort hatte Gewicht und außerhalb der Gemeinde war er geachtet und anerkannt als ein weiser Jude. Umso aufmerksamer wollen wir zuhören, was er uns zu sagen hat. Wir lesen den Text. Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann der Glaube ihn denn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geh hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was hilft ihnen das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Die Teufel glauben es nämlich auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken, und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht, 1. Mose 15,6. Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit geworden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt, Jesaja 41,8. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab. Ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Soweit Originalton Jakobus. Jakobus hat im ersten Jahrhundert gelebt, wahrscheinlich bis Mitte der 60er Jahre. Er hat also die Anfänge der Gemeinde miterlebt und wie es immer so ist, zuerst ist alles neu, jeder ist mit Begeisterung dabei und bringt sich ein, aber im Laufe der Jahre schleicht sich Routine ein. Jeder weiß, was von einem guten Christen erwartet wird. Man kennt die Floskeln, die zeigen, dass man gläubig ist. Jeder bekennt sich zu Jesus und sagt, er will sein Leben Jesus geben. Ja, der Glaube ist das Wichtigste und ein klares Bekenntnis zu Jesus weist uns als tiefgläubige Christen aus. Aber Jakobus erkennt schnell, mit Lippenbekenntnissen ist es nicht getan. Der Erkenntnis der himmlischen Dinge und der Überzeugung von deren Existenz und Wichtigkeit muss aber auch das praktische Handeln folgen. So stehen dem Glauben die Werke gegenüber. Betrachten wir also zunächst den Glauben. Was ist denn das eigentlich im ursprünglichen Sinn? Ist es nur das Fürwahrhalten der Erzählung um Jesus herum? Um das zu beantworten, ist es immer hilfreich, sich den eigentlichen Wortsinn im Originaltext anzuschauen. Das griechische Wort für Glauben ist pisteoin oder so ähnlich. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, denn ich kann kein Griechisch. Das Lexikon sagt dazu, es heißt jemandem vertrauen. Es beschreibt also die lebendige Beziehung zweier Personen. Im Deutschen könnte man noch weitergehen und die Bedeutung als sich jemanden anvertrauen beschreiben. Glauben heißt also im christlichen Sinne, sich Jesus anvertrauen, ihm vertrauen. Diese Beziehung sieht Jesus tatsächlich als so eng, dass er es mit dem Wachsein, mit dem Verwachsensein der Rebe, mit dem Weinstock vergleicht. Das finden wir in Johannes 15, die Verse 4 und 5. Es fließt sozusagen derselbe Saft durch die Rebe, also uns, wie durch den Weinstock, also Jesus. Die Rebe und der Weinstock sind eins, solange die Rebe am Weinstock bleibt. Soweit zum Glauben. Unser Text sagt aber, dass Glaube ohne Werke tot sei. Irgendwie sträubt sich da in mir alles. Kann oder muss man sich den Himmel also verdienen? Schauen wir wieder auf das griechische Original. Dort steht erga. Und das meint eben nicht die Werke des Gesetzes, also das strikte Einhalten von Regeln, Gesetzen und Verordnungen bis hin zu den religiösen Auslegungen, wie die Pharisäer sie predigen. Jakobus denkt nicht daran, dass besonderes gottwohlgefälliges Handeln nötig sei, um Glauben haben zu können. Da sind sich alle Autoren im Neuen Testament einig. Man kann sich noch so anstrengen und Regeln, die oft auch als Werke bezeichnet werden, beachten und kommt nicht zu einer Annahme durch Gott. Ganz im Gegenteil. Gott hat uns angenommen, obwohl wir nicht in der Lage sind, diese religiösen Regeln einzuhalten, und hat uns durch seinen Kreuzestod angenommen, ohne dass wir was dazu beitragen könnten oder müssten. Anders als des Gesetzes Werke sind die Werke des Glaubens zu verstehen. Man müsste vielleicht treffender übersetzen, Frucht des Glaubens, nicht Werke, Frucht. Aus dem Vertrauen zu Jesus folgt als Frucht die Liebe zum Nächsten. Die Barmherzigkeit im Umgang miteinander und die Achtung und Wertschätzung des Bruders oder der Schwester im Glauben. Dies ist ein sehr interessanter Gedanke des Jakobus. Wenn also jemand beteuert, er liebe Jesus und das war's, dann kann da irgendwas nicht stimmen. Denn wenn er wirklich mit Jesus so eng verbunden ist, wie die Rebe mit dem Weinstock, dann drängt es ihn dazu, seinen Bruder oder seine Schwester zu lieben und ihnen Gutes zu tun. Im Umkehrschluss, wenn da nichts kommt, scheint die Quelle versiegt zu sein. Unser Text spricht davon, was es nütze, wenn jemand fortwährend davon redet, wie gläubig er ist und dreht sich dennoch um sich selbst. Wenn man Jesus wirklich vertraut, dann ist es wie mit einem Topf kochenden Wassers. Nichts kann den Deckel draufhalten, der Dampf will raus. Jesus ist in die Welt gekommen, um Menschen zu heilen und sie behutsam auf den Weg ins Himmelreich zu führen. Wie wir schon festgestellt haben, es fließt derselbe Saft durch Jesus und unsere Adern. Das heißt doch aber nichts anderes, dass es uns ein enges Verhältnis zu Jesus dazu auch, ein enges Verhältnis zu Jesus uns auch dazu treibt, Brüder und Schwestern zu heilen. Heilen, das heißt doch ganz konkret, sich um seine Geschwister zu kümmern, sich zu sorgen, ihnen Mut zuzusprechen, Verständnis zu üben und sie im Glauben aufzubauen. Ohne all dies verkümmert der Glaube. Darum heißt es, dranbleiben an Jesus, sich ihm ganz anvertrauen und alles von ihm zu erwarten. Soweit, so gut. Nun stelle man sich mal einen Christen vor, der von einem zum anderen läuft und ihn fragt, geht es dir gut? Soll ich dir helfen?
Soll ich dich besuchen und mit dir reden? Na, gut gemeint. Und man könnte denken, dieser Christ hat das bisher Gesagte verstanden. Nicht nur vom Christsein reden, sondern auch um Frucht bemühen. Aber schon irgendwie lästig, nicht? Manchmal steckt man in Problemen, die man gar nicht mit anderen diskutieren möchte. Manchmal ist der Kopf so voll, dass man in der Gemeinde einfach nur dabei sein möchte und auf Jesus hören, ohne mit besorgten Mitchristen seine Situation zu diskutieren. So wird deutlich, der Christ, der nun permanent auf andere zugeht und ihnen Gutes tut, in Anführungszeichen, tut dies offensichtlich aus sich selbst heraus. Was ist denn da schiefgelaufen? Dieser Christ hat ebenso wie der, der nun vom Glauben redet, den Kontakt zum Herrn verloren. Diesen Kontakt finden wir in der Stille und im Bibellesen. Wir müssen auf Jesus hören, um seine Aufträge zu empfangen und seinen Willen zu erfahren. Denn Werke bzw. Frucht bedeutet nicht immer Action. Manchmal ist es viel wichtiger, einfach da zu sein, zuzuhören. Oder Jesus gibt einen klaren Auftrag zu einem Gespräch, wenn dies hilfreich ist. Nur aus dieser Verbundenheit mit dem Herrn kann rechte Frucht erwachsen. In Römer 8, 14 lesen wir, dass welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Echter Glaube wird getragen vom Heiligen Geist. Und für ihn müssen wir uns öffnen, bevor wir uns in Aktionismus stürzen. Jakobus macht uns das im weiteren Verlauf seines Briefes, nämlich ab Vers 18, noch deutlicher. Man könnte ja nun meinen, hier wäre so etwas wie Arbeitsteilung angesagt. Ein Theoretiker kümmert sich um das Geistige und ein Praktiker um das Handeln. Ein schöner Gedanke. Der mit dem tiefen Glauben steigt tief ein in Textauslegung und hat reichlich Erkenntnis. Und daraus erfolgen keine praktischen Taten. Es bleibt bei der Theorie. Das nützt keinem etwas. Stellen Sie sich vor, ein Bruder kommt von weit her und ist schon sehr lange unterwegs. Es gab keine Möglichkeit, sich etwas zu trinken zu besorgen. Er kommt in die Gemeinde und trifft einen tiefgläubigen Bruder. So, tiefgläubig wieder in Anführungszeichen. Er bittet ihn um ein Glas Wasser. Er bekommt daraufhin eine saubere Abhandlung über Durst, die Wichtigkeit von ausreichend Aufnahme von Flüssigkeit für den Körper, statistische Ausführungen darüber, wie viele Menschen auf der Welt keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und nur er bekommt kein Wasser. Das kann es doch wohl nicht sein. Genau das will uns Jakobus hier vor Augen führen. Solches Theoretisieren hat nichts mit lebendigem Glauben zu tun und ist eine Unmöglichkeit. Wer die Nähe Gottes sucht und sich ihm anvertraut, den drängt es auch dazu, das zu tun, was gerade wichtig ist und was der Mitchrist nötig hat. Wenn das Verhältnis zu Jesus in Ordnung ist, wird der Christ nicht lange fragen und ein Glas Wasser holen, wenn es nötig ist. Vielmehr noch, Jakobus sagt, dass man daran erkennen kann, ob er in einem engen Verhältnis zu Jesus steht oder nicht. Es ist ja ohnehin so eine Sache mit dem Glauben. Keiner kann in den anderen hineinsehen und Glauben ist nicht beweisbar oder umgekehrt vorzeigbar. Aber an den Früchten werdet ihr sie erkennen, sagt Jesus dennoch. Und umgekehrt ist da der Praktiker, der sich wirklich kümmert. Da bleibt keiner unversorgt. Er ist immer da und hilft. Ein sehr angenehmer Mitarbeiter. Können wir aber daraus nun schlussfolgern, dass er dies auch aus dem Glauben heraus tut? Wie schnell kommt man in die Versuchung, seine Hilfe anzubieten, weil man merkt, das kommt gut an. Man kann sich wirklich stark engagieren und tut doch dies nur, um beliebt oder wichtig zu sein. Und wenn man dann noch gesagt bekommt, wie wichtig man für die Gemeinde ist und das genießt, dann hat der Teufel schon gewonnen. Lob ist gut und wichtig. Es baut auf und hilft, guten Mutes zu sein. Aber die Motivation zum Handeln in der Gemeinde muss aus dem Glauben kommen. Nur wer tut, was Jesus getan haben möchte, hilft der Gemeinde wirklich. Ein kleines Beispiel. Stellen Sie sich einmal vor, Sie stehen auf einer Bühne und sollen eine Rolle spielen. Statt Ihres Textes und der vorgegebenen Handlung denken Sie sich aber etwas anderes aus. Wird es nicht das gesamte Bühnenstück verderben? Was wird der Regisseur dazu sagen? gut gespielt, aber leider nicht besonders nützlich. Werke ohne Glauben zeigen, dass der Glaube tot ist. Oder um im Bild zu bleiben, der Saft nicht mehr vom Weinstock in die Rebe gelangt. Jakobus kommt nun zu einem sehr heiklen Punkt in Vers 19. Wissen und Glauben. Wie oft habe ich schon den Satz gehört, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja, gut, Jesus lebt. Gut zu wissen. Ich weiß aber auch, dass der Präsident der USA Trump heißt und dass es die chinesische Mauer bereits seit Jahrhunderten gibt. Das ist sicher auch gut zu wissen. Aber was nützt mir das? Was hat das denn bitte schön mit mir zu tun? Die chinesische Mauer ist 8000 Kilometer weiter im Osten, die USA 8000 Kilometer weiter im Westen. Weit weg, aber immerhin, ich weiß davon. Dass Jesus lebt, kann auch weit weg sein. Zwar nicht in Kilometern zu messen, aber das Wissen von Jesus nützt mir eigentlich gar nichts. Fragen Sie mal einen Juden oder einen Moslem, ob er Jesus kennt. Das werden beide sicherlich bestätigen. Aber glauben Sie deshalb schon an Jesus als den Erlöser? Glaube ja nicht, bei dir ist alles in Ordnung, nur weil du Jesus kennst, sagt Jakobus. Es braucht schon eine lebendige Beziehung zu ihm. Und da sind wir wieder bei der Ursprungsbedeutung des Wortes Glauben. Nämlich Jesus vertrauen, sich ihm anvertrauen, sich ihm ausliefern und sein Leben von ihm bestimmen lassen. Und glauben Sie ja nicht, das wäre ein einmaliger Vorgang. Das ist ein immerwährender Prozess, muss täglich neu gelebt werden. An meinen Enkeln sehe ich, dass sie eigentlich ganz gehorsam sind und tun, was sie bei uns gelernt haben. Aber hin und wieder testen sie ihre Grenzen aus und gehen eigene Wege. Das ist bei uns Gott gegenüber auch nicht anders. Wissen, was in der Bibel steht, wissen, warum Jesus in die Welt gekommen ist, das reicht nicht. Wir müssen mit Jesus reden, auf ihn hören und tun, was wir von ihm gesagt bekommen. Tröstlich zu wissen, dass das nichts Besonderes ist. Seit Adam sucht der Mensch die Selbstständigkeit und die Unabhängigkeit von Gott. Das steckt so drin in uns. Und wir sollten uns dessen stets bewusst sein. Jakobus ermahnt deshalb seine Gemeinde, da nicht gedankenlos zu sein. Das sollten wir auch beherzigen und anerkennen, dass wir täglich in der Versuchung stehen, unser Leben selbst zu gestalten zu wollen und die Beziehung zu unserem Herrn nicht zu pflegen. Bemüht euch nicht um immer mehr religiöses Wissen, sondern lebt die Beziehung zu unserem Herrn. Dann bringt ihr rechte Frucht. Jakobus führt dann noch zwei Beispiele aus dem Alten Testament an, nämlich Abraham und Rahab, um zu zeigen, dass hier die Werke, also die Taten, zählen oder zählten und die beiden deshalb auch Anerkennung bei Gott fanden. Ich möchte darauf in dieser Predigt aber nicht weiter eingehen. Ich denke, aus dem bisher Gesagten ist das schon sehr deutlich geworden. Ich habe Ihnen eingangs von einem Erlebnis aus meinen ersten Christentagen berichtet. Da hatte ich nicht viel Wissen über Jahwe und Jesus. Aber da war Liebe zu meinem neuen Herrn und Offenheit für seinen Willen und seine Führung. Da war einerseits mein gewohntes Leben, mein Leben ohne Gott. Und andererseits Gottes Plan, mich in die Gemeinde zu führen. Dass da eine Diskrepanz herrschte, merkte ich zuerst in der stillen Zeit, also der Zeit, die ich mit Jesus verbrachte, durch Bibellese und Gebet. Ich staune noch heute, wie liebevoll und einfühlsam Jesus mich Stück für Stück erkennen ließ, dass meine Fernsehsucht ein Hinderungsgrund war, um für ihn in der Gemeinde segensreich tätig werden zu können. Zuerst merkte ich nur, dass da was nicht stimmte. Dann richtete sich mein Blick auf meine Abende und die Erkenntnis, dass Fernsehen nicht unbedingt die Erfüllung des Lebens sein konnte. Erst nach vielen Gebeten wurde mir klar, dass mich das Programm im TV sozusagen fesselte. Wenn man daran bleibt im Gebet, führt Jesus seinen Jünger. Und er tut das nicht mit dem Holzhammer, sondern ganz behutsam. Er wusste sicher, dass da große Widerstände waren, die Abende dran zu geben. Und so kam der nächste Schritt auch erst nach dem nächsten Wochenende. Mir wurde klar, dass es so nicht weitergehen kann. Und da begann der eigentliche Kampf. Glaube heißt Vertrauen auf Jesus, wie wir ja gehört haben. Ist dies Vertrauen so groß, dass ich mir mein ganzes Leben umkrempeln lasse? Es gehört schon etwas Mut dazu, sich auf so radikale Veränderungen einzulassen. Aber es reicht nicht die Erkenntnis, dass das Fernsehen mich fesselte. Der nächste Schritt muss nun in Werke umgesetzt werden. Werke so in Anführungszeichen. Die Erkenntnis muss Früchte tragen. Man hätte natürlich einfach mal ein paar Abende die Kiste auslassen können. Hätte das viel geändert? Wahrscheinlich wirklich nicht. In der zweiten Woche im Gebet wurde mir immer klarer, hier muss etwas Drastisches her. Etwas mehr oder weniger Unumkehrbares. Das Fernsehgerät als Mittel zur Ablenkung musste aus meinem Leben verschwinden. Auch als klares Bekenntnis, dass ich mich nun ganz auf Jesus konzentrieren wollte. Dem Glauben sollten Taten, also mutige Schritte folgen. Und wenn die Entscheidung einmal gefallen ist, dann muss die Umsetzung folgen. Plötzlich war das Gerät nicht mehr Teil der Wohnungseinrichtung, sondern ein richtiges Störobjekt. Es gehörte nicht mehr zu mir. Es musste so schnell wie möglich aus dieser Wohnung entfernt werden. Pastor Steinbrück zeigte mir ja dann, dass Jesus einen Gesamtplan hatte und ich damit somit völlig richtig lag, das Gerät zu ihm zu bringen. Das muss allerdings nicht immer so sein. Manchmal bleiben seine Wege und seine Gedanken auch zu hoch für uns und wir sehen nicht, warum manches so sein muss, wie es ist. Aber wir können uns doch darauf verlassen, dass er es im Griff hat. Wichtig ist nur, dass, wenn wir etwas in der Stille vor ihm erkannt haben, es dann auch in die Tat umsetzen. Glaube und Werke, oder besser gesagt Früchte, gehören zusammen. Und wir können uns darauf verlassen, dass es Jesus gut mit uns meint. Einsame Abende allein vor einem TV-Gerät wurden bei mir ersetzt durch Abende in der Umgebung von Freunden in der Gemeinde. Der einseitige Konsum von Filmen wurde ersetzt durch Gespräche und Möglichkeiten, anderen von Jesus erzählen zu können. Plötzlich war ich Teil seiner Familie. Und das war weit besser als mein Leben vorher. So möchte ich ihn Mut machen, intensiv auf Gott zu hören in der Stille. Und Mut machen, ihm zu vertrauen und auf sein Wort hin zu handeln. Amen.